Liebe Gemeinde, die Vorbereitungen zu dieser Predigt waren ein echt innerer Kampf, weil es ein Unterschied ist, ob man zu seiner eigenen Gemeinde oder zu einer fremden Gemeinde predigt, wenn das Thema heißt, heile Beziehung zu meiner Gemeinde. Welches Bild von Gemeinde soll heute vor unseren Augen entstehen? Die beste Quelle zur Orientierung ist nach meiner Überzeugung das Reden Gottes durch die Bibel. Und es ist das folgende Bild des Gemeindegründers und des Gemeindevaters Paulus, das ich mit euch teilen möchte und das mich selber angestoßen hat. Und 6 Anstöße möchte ich euch auch weiter stupsen. 1. Korinther 12, die Verse 12 bis 14 und 25 bis 28. Es ist wie bei einem menschlichen Körper. Er bildet eine Einheit und besteht doch aus vielen Körperteilen. Aber obwohl es viele Teile sind, ist es doch ein einziger Leib. So ist es auch mit Christus. Denn als wir getauft wurden, sind wir durch den einen Geist alle Teil eines einzigen Leibs geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Und wir sind alle von dem einen Heiligen Geist durchtränkt worden. Der menschliche Körper besteht nicht nur aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen. Im Leib darf es keine Uneinigkeit geben, sondern alle Teile sollen einträchtig füreinander sorgen. Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Ihr seid der Leib von Christus. Jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Und Gott hat jedem in der Gemeinde seine Aufgaben zugewiesen. Zu nennen sind folgende. Dann werden sie aufgezählt. Mein erster Anstoß. Stell dir vor, du bist ein Fuß und du hast Schmerzen und gehst zum Arzt. Und der Arzt fragt dich, ich kann dich jetzt einzeln behandeln, aber gehörst du zu einem Körper? Du sagst, nein, ich bin allein unterwegs. Ich brauche keinen Körper. Mir geht es jetzt schlecht und deshalb behandeln Sie mich jetzt endlich. Ziemlich albernes Beispiel, denn ein Fuß kann ja nicht alleine zum Arzt gehen. Stimmt. Aber deswegen muss ich einigen eine Frage stellen, die Paulus hier stellt. Bevor ich nämlich weiter über Gemeinde rede, muss ich dich fragen, bist du solo unterwegs oder gehörst du zu einer Gemeinde? Gehörst du zu einer sichtbaren Gemeinde? Gehörst du zu einem Körper? Paulus argumentiert hier ganz einfach, ein Körper besteht aus verschiedenen Teilen und nicht nur aus einem einzelnen Teil. Und er folgert daraus, ein Christ gibt es nicht alleine, gibt es nicht solo, sondern nur mit einer Gemeinde, nur an einem Körper, auf natürliche Art verbunden, wie der Fuß am Bein und der Bein am Rumpf und so weiter. In unserem Buch zur Reihe erzählt Harald Ort ein Beispiel von einer Brücke in Frankreich, in Avignon, die relativ berühmt geworden ist seit mehr als 100 Jahren. Eine Brücke, die mitten im Fluss abbricht. Und die Bewohner von Avignon haben immer wieder versucht zu reparieren, aber irgendwann war die Geduld zu Ende und jetzt ist diese halbe Brücke mitten im Fluss zu Ende. Aber welchen Sinn macht eine halbe Brücke? Harald Ort schreibt Folgendes. Neulich unterhielt ich mich mit einem alten Mann, der zwar auf dem Papier noch zu einer Ortsgemeinde gehört, aber schon lange keinen Kontakt mehr zu ihr hat. Er besucht keine Veranstaltung mehr und keine Kleingruppe. Er arbeitet nirgendwo mehr mit und meidet auch privat, so gut es geht, jede Begegnung mit anderen Mitgliedern in der Gemeinde. Ich habe ihn gefragt, warum er sich so verhält und ob ihm da nicht etwas fehlt. Doch, sagte er, natürlich fehlt mir die Gemeinschaft und das Gotteswort. Aber er stockte. Ja, da sind so viele alte Sachen. Ich kann und will jetzt nicht mehr in die Gemeinde kommen. Und dann unterhielten wir uns eine ganze Weile über die alten Sachen, wie er sie nannte. Verletzungen, die nicht ausgeräumt wurden. Geschichten, die nach stille Postmanier im Laufe der Zeit viel größer und schlimmer wurden, als sie jemals waren. Und die standen nun da, ganz viele halbe Brücken zwischen diesem Mann und seiner ehemaligen Gemeinde. Und der rege Kontakt, die Verbindung, die da war, ist abgebrochen. In gesteigerter Weise, recht frommer Weise, hört sich das an, höre ich manchmal Leute sagen, mir fehlt nichts. Ich kann auch ohne Gemeinde Christ sein, gerade in Corona-Zeiten. Jesus und ich haben eine gute Zeit. Das ist wie eine halbe Brücke im Fluss. Man kann sich damit arrangieren, aber eine Brücke macht keinen Sinn und ein Fuß allein auch nicht. Im August wurde in Italien ein Wunder gefeiert, das Wunder von Genua. 2 Jahre, nachdem eine über 1000 Meter lange Brücke zerbrochen ist, haben die Bewohner von Genua, die Genuesen, die Brücke in Rekordzeit wieder aufgerichtet und eingeweiht. Bis zu 1000 Menschen haben als Bauarbeiter und in Projektierungsbüros unbürokratisch und schnell in Italien die Brücke wieder aufgebaut und das gefeiert. Deswegen mein erster Anstoß: Gehörst du zu einem Körper? Stehst du in Verbindung zu einer Gemeinde? Wie verbunden bist du? Es ist gesund und natürlich, davon geht der Apostel Paulus aus, als Christ zu einer Gemeinde zu gehören und ein Leben lang zu üben, Brücken zu bauen. Zweiter Anstoß. Welche Bedeutung hat die Taufe für dich? Bist du getauft? Für Paulus ist Gemeinde nicht eine menschliche Entscheidung, so wie die Entscheidung über eine Parteimitgliedschaft. Du könntest ja sagen, ich unterstütze die Inhalte der Partei, aber ich bin nicht Mitglied. Für die Bibel ist aber die Zugehörigkeit zur Gemeinde mit Haut und Haar existenziell durch die Taufe. Und Menschen, die vorher sehr unterschiedlich waren und sogar bleiben, hier sind es Juden und Griechen und andere Herkünfte, erfahren eine Gemeinsamkeit, die sie verbindet: Sie werden auf den Namen Jesu getauft. Das heißt hier, denn als wir getauft wurden, sind wir durch einen Geist alle Teil eines Körpers geworden. Egal, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen waren. Also wer Jesus vertraut und wer mit ihm in Verbindung sein möchte, auf den wartet als nächster Schritt die Taufe. Der lässt sich taufen auf das Bekenntnis seines Glaubens. Und ist dann so eng mit Jesus verbunden, dass er Teil eines Körpers, der Getauften wird. Und von Anfang an nicht alleine Christ ist, sondern mit anderen, die auch getauft sind. Du möchtest über die Taufe erneut nachdenken oder dich taufen lassen? Nächste Woche fangen wir mit dem Taufseminar an. Bisher mit 4 Leuten. Vielleicht bist du der 5. Dritter Anstoß. Wen verkörpert die Gemeinde? Wenn Menschen nach einer Ortsgemeinde fragen, dann fragen sie manchmal nach dem Baukörper. Wie sieht das Gemeindehaus aus? Auch über unser Gemeindehaus wird oft von Leuten, die vorbeifahren, erstmal das gesehen. Heute fragen viele nach der Website und nach den Angeboten der Gemeinde. Wie attraktiv erscheint die Gemeinde? Und noch häufiger wird die Frage gestellt, wer ist dort Pastor? Paulus widerspricht diesen 3 Zugängen zur Gemeinde entschieden. Die Gemeinde trifft sich in Häusern und im Tempel, aber sie ist kein Haus. Und wenn sie ein Haus ist, ein Haus aus lebendigem Stein. Die Gemeinde, sie soll einen guten Ruf haben, aber sie ist nicht mit ihrem Image identisch. Und die Gemeinde beruft Repräsentanten und Leiter, sie ruft Pastoren und Leitende, aber in Korinth wird vor der Spaltung der Gemeinde gewarnt, die einen, die mit Apollos sind, die anderen mit Paulus und die Dritten mit Christus. Was ist also Gemeinde? Paulus sagt, ihr seid der Leib Christi. Er sagt, ihr seid der Körper Jesu. Und jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Paulus vergleicht die Gemeinde nicht nur mit einem Körper, also eine Metapher. Nein, er behauptet, die Gemeinde ist der Körper Jesu. Er behauptet, die Gemeinde verkörpert Jesus Christus auf dieser Welt. Jesus war ja körperlich eine Zeit als Mensch auf der Welt und ist dann wieder in den Himmel gefahren. Und heute ist Jesus Christus sichtbar in dieser Welt durch die Gemeinde. Wir als Gemeinde, so steht es hier, verkörpern Jesus auf dieser Welt. Und du bist ein Teil von Jesus und damit ein Teil dieses Körpers sichtbar auf dieser Welt. Jesus wird körperlich. Jesus nimmt erneut Fleisch an. Durch dich und mich, durch uns. Wir als Gemeinde sind also Jesu Ohren und Augen, Hände und Münder in dieser Welt. Und wenn ich von meiner Gemeinde spreche, heile Beziehung zu meiner Gemeinde, dann kann ich zuerst sagen, es ist gar nicht meine Gemeinde. Das Possessivpronomen meine kann ja Besitz oder Eigentum meinen. Und die Gemeinde gehört keinem Menschen, keinem Menschen. Es ist seine Gemeinde, es ist Jesu Gemeinde, ihm gehört sie. Es ist sein Körper. Und gleichzeitig kann ich sagen, meine Gemeinde. Und damit sage ich dann, die Gemeinde, zu der ich gehöre. Das Possessivpronomen heißt, ich gehöre dazu. Ich bin ein Teil dazu, weil ich zu Jesus gehöre. Die Beziehung zu deiner Gemeinde könnte also heiler werden, wenn du dir bewusst machst, dass du, wenn du über Gemeinde sprichst, dass du über Jesus sprichst. Vierter Anstoß. Wie stehen die Körperteile zueinander und wie teilen sie Leid und Freude? Die Gemeinde verkörpert Jesus. Und Gott hat sie so geschaffen, dass alle Körperteile in Verbindung zueinander stehen und eben nicht gespalten oder geteilt sind. Eine passive, eine schlaffe Mitgliedschaft am Körper ist gar nicht vorgesehen. In einem natürlichen Organismus hat jedes Glied seine Aufgabe und durch den Heiligen Geist, durch die Liebe fließt das wie Blut durch die Adern. Und so hört sich das an, wenn eine Gemeinde heile Beziehungen pflegt, wenn sie das erlebt. Es steht im Text, wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Hier steht nicht, wenn einer leidet, leiden die Freunde mit. Hier steht auch nicht, wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich die Eltern und die Bekannten der Eltern. Hier wird in allen Teilen von der Gemeinde gesprochen, von Menschen, die so unterschiedlich sind, sie wie Fuß und Hand und Auge und Ohr. Von Menschen, die nicht verbunden sind, weil sie denselben Musikgeschmack haben, auch nicht am Sonntagmorgen, oder denselben Kleidungsstil oder dieselbe politische Meinung teilen, sondern die nur verbunden sind, weil sie zu Jesus Christus gehören. Und durch die Gemeinschaft mit Jesus entsteht jetzt eine Verbindung im Alltag, nämlich Leid und Freude miteinander teilen. Heile Beziehungen in einer Gemeinde wachsen dort, wo wir auf natürliche Weise anderen Tränen und Lachen zumuten. Wo eine Verbindung entsteht, in der Leid nicht als Schwäche angesehen wird und Erfolg nicht als Angeberei, sondern das Auf und Ab im Leben zu spüren ist. Wo ohne Scham miteinander gelebt wird. Leid und Ehre sind damit nicht Privatsache, sondern Teil der Gemeinschaft. Zu vielen Krankheiten haben wir ein eher unverkrampftes Verhältnis. Also wenn ich eine Zerrung am Fuß habe, dann kann man locker öffentlich darüber reden. Und das berührt vielleicht auch Menschen, dass sie mitleiden und mitbeten und praktisch helfen. Bei psychischen Krankheiten oder psychosomatischen Krankheiten fällt das vielen Menschen schon schwerer, ohne Scham von ihrer Erkrankung zu sprechen und sich nicht minderwertig zu fühlen. Erfolge können auch in christlichen Gemeinden meistens nur öffentlich genossen werden, wenn alle Ehre Gott gilt und der eigene Anteil am Erfolg möglichst klein ist. Das steht aber hier im Bibeltext nicht. Hier steht, wenn einer geehrt wird, nicht weil er Gott gut findet, sondern weil er geehrt wird. Hier steht ganz unverschämt, weil er geehrt wird. Können wir klatschen, wenn jemand ein Einser-Abi macht oder jemand befördert wird? Wenn ein Teil leidet, leiden alle anderen Teile mit. Wenn ein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen Teile mit. Fünfter Anstoß. Welche Verhaltensweisen benötigen Heilung? Was für Verhaltensweisen gibt es, die nicht gut tun, die krank machen, die die Gemeinschaft behindern, vielleicht sogar zerstören, die die Brücken abbrechen? Die nennt Paulus hier in 1. Korinther 2, nennt er zwei, ja nicht nur Verhaltensweisen, sondern Motive dahinter. Er stellt sich vor, dass die Körperteile anfangen miteinander zu reden in seiner Fabel vom Körper und das hört sich dann so an. Selbst wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Körper, er gehört trotzdem zum Körper. Wenn der ganze Körper ein Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Gehör wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun hat Gott jedem einzelnen Körperteil seinen Platz am Körper zugewiesen, ganz so, wie er es wollte. Was tun die Glieder hier, die anfangen zu reden? Diese Glieder werten sich selber ab. Und die Kraft dahinter ist wahrscheinlich die Kraft des Neides. Ich bin nicht so wie die anderen. Oder die Kraft der Eifersucht. Man fühlt sich ausgeschlossen deswegen und überflüssig. Das Ergebnis dieser sprechenden Teile ist, ich gehöre nicht dazu. Und wer sich so fühlt, der neigt dazu, sich selber lieblos zu verhalten. Die Liebe trägt das Böse nicht nach. Die Liebe ereifert sich nicht an der vermeintlichen Arroganz der anderen. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Die Liebe ist nicht reizbar. Wer sich abgewertet, minderwertig fühlt, der wird sich meistens selbst auch anfangen, lieblos zu verhalten. Wie könnte die Beziehung zum Körper heilen? Paulus sagt solchen Menschen, du bist gewollt, so wie du bist. Du bist wertvoll und jetzt entdecke deine Einzigartigkeit, deine Note, dein Teilsein und vergleich dich dabei nicht mit anderen. Du hast etwas zu geben und jetzt suche die Verbindung zu den anderen. Komm aus deiner Nische raus und spüre wieder, dass du zusammen mit den anderen wirkst. Und dann reden die anderen Körperteile. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder der Kopf zu den Füßen, ich brauche euch nicht. In Klammern zur Ämterlehre, hier gibt es einen Kopf und das ist nicht Jesus, aber das ein andermal. Vielmehr sind gerade die Teile des Körpers, die schwächer zu sein scheinen, umso notwendiger. Die Teile des Körpers, die wir für wenig edel halten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt. Was ist denn da los? Jetzt werten sich Glieder auf. Und welche Kraft wirkt dahinter? Es ist eher die Kraft des Stolzes und der eigenen Überbewertung. Ich könnte das besser, ich weiß das besser. So wie die das machen, geht das gar nicht. Und man fühlt sich enorm bedeutend, wenn man so redet, als Teil des Körpers und sich sehr wichtig. Und die Botschaft an die anderen ist, ich brauche euch nicht. Und wer sich so fühlt, der wird auch eher lieblos zu anderen werden. Die Liebe prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Wer sich so fühlt, ich brauche die anderen nicht, wie wird er sich verhalten? Wie könnte die Beziehung zum Körper heilen? Paulus versucht solchen Menschen zu sagen, es gibt gar keinen Grund zur Überheblichkeit. Du brauchst die anderen zur Ergänzung. Ja, keiner kann und weiß alles. Jeder hat etwas. Bring dich ein, aber in Verbindung zu den anderen und nicht immer in Konkurrenz oder im Übertrumpfen. Mach keine Alleingänge und isoliere dich nicht. Suche die Verbindung. Der sechste Anstoß. Wie sind denn jetzt die Heilungschancen? Heilung ist möglich, weil Jesus den Leib zusammenhält und seine Liebe fließen kann. Welche Verhaltensweisen würden dem Körper gut tun? Alles Verhalten, das so geprägt ist wie 1. Korinther 13, das Kapitel danach, es besingt. Die Liebe ist geduldig. Die Liebe ist gütig. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Ach, so ein schönes Bild. Eins lässt sich immer wieder beobachten. Bei Kränkungen, die Menschen erfahren, macht die anfängliche Verletzung häufig nur einen Bruchteil der Belastung aus, die ein Betroffener insgesamt fühlt. Die viel stärkere Rolle spielt, was für innere Prozesse danach die Verletzung sich anschließen. Nun reden wir als Christen gerne schnell, zu schnell von Vergebung. Martin Grabe schreibt dazu, Vergebung ist ein innerer Prozess, der seine Zeit braucht. Denn wenn ich vergebe, bedeutet das gelungene Umkehr von meinem bisherigen Weg, nicht vom Weg des anderen. Ich wechsle vom quälenden Modus, ich bin im Recht und da muss doch was passieren mit dem anderen, der mich gekränkt hat, in den Vergebungsmodus. Und der heißt, ich lasse los. Es ist alles in Ordnung. Jetzt. Auf welchen Wegen kann man Schritte zur Vergebung beschreiten, wenn man das noch nicht gleich sagen kann, was man naturgemäß, wenn man gekränkt ist, nicht sofort sagen kann? Ich möchte 3 in aller Kürze nennen. Heile Beziehung fördert, wenn ich das Verhalten des anderen versuche, obwohl ich es für falsch und kränkend halte, für einen Moment zu verstehen. Gerade wenn es zu Konflikten kommt und Schaden entsteht, hilft für einen Moment ein Verstehen wollen. Ein Beispiel. Stell dir vor, du steuerst im Supermarkt mit einem vollen Einkaufswagen auf die Kasse zu. Buchstäblich in letzter Sekunde schiebt sich ein Herr mit ebenso vollen Einkaufswagen so knapp dazwischen, dass er dich fast angerempelt hätte. Sehr unerfreulich. Du ärgerst dich. Nun stell dir vor, der eilige Herr hätte dich angesprochen, höflich und bitte gesagt, ob du ihn vorlassen könntest, denn seine Frau muss er vom Flughafen abholen und er ist schon sehr spät. Wahrscheinlich hättest du ihn vorgelassen und dich dabei gut gefühlt. Dabei wäre der zugefügte Schaden, nämlich einige Minuten herumstehen und warten, obwohl du ja eigentlich früher dran gewesen wärest, in beiden Fällen genau gleich. Es geht also gar nicht um den objektiven Schaden, der andere hat dir widersprochen, er hat ein böses Wort gesagt oder irgendetwas, sondern das Gefühl, das bei dir zurückbleibt. Und ganz entscheidend ist dabei, ob ich verstehen kann, was da passiert. In der ersten Situation würde sich jeder ärgern über so viel Rücksichtslosigkeit. Bei der zweiten haben wir sogar das Gefühl, dass wir dem armen Ehemann wenigstens ein bisschen haben helfen können. Und dabei fühlen wir uns großzügig und sogar gut. Es ist also ein entscheidender Unterschied, ob ich ein Verhalten verstehen kann oder will oder ob ich es im Extremfall von Anfang an für reine Bosheit halte. Und das gilt für fast alle Schäden, die sich Menschen gegenseitig zufügen. Vergeben durch Verstehen gelingt dann, wenn ich das Handeln des Mitmenschen aus seinem Zusammenhang heraus zu verstehe. Meistens ist es dazu nötig, nachzufragen, um sich um Verständnis zu bemühen, da mir eben das Verhalten des anderen seltsam vorkommt, unerklärlich, arrogant oder sogar exotisch. Vielleicht war der andere im Stress aus Gründen, die ich gar nicht kenne. Vielleicht gab es vorher ein negatives Ereignis zwischen uns. Vielleicht hatte der andere einfach zu wenig Schlaf. Diesen Weg zu beschreiten kostet etwas. Es kostet Arbeit. Jedes Mal, wenn ich frage, kostet das Energie, Mut und Zeit und überhaupt den Willen, dem anderen für einen Moment zuzuhören und auch für ihn zu reden, eine Brücke zu bauen, zu wollen. Meistens passiert das dann gar nicht, weil es gar nicht zu einem Gespräch kommt. Heile Beziehung fördert, wenn ich verstehen will, mir für einen Moment ausmalen will, warum der andere vielleicht so gehandelt hat. Heile Beziehung zweitens könnte auch auf dem Weg zur Vergebung durch Relativieren geschehen. Martin Grabe empfiehlt, wenn ich Fehler relativieren kann, das heißt in Verhältnis zu meinen Fehlern setzen kann, könnte es sein, dass es mir leichter fällt zu vergeben. Ein zweites fiktives Beispiel. Leiter Z ist ein sehr disziplinierter Mensch und achtet sehr auf Pünktlichkeit und er regt sich auf, dass seine Mitarbeiterin B so oft zu spät kommt, immer wieder zu den Treffen und letztens hat er sie im Teamtreffen vor den anderen mal auf Pünktlichkeit ermahnt. Aber letztens war es umgekehrt. Mitarbeiterin B hatte zum Gästeabend eingeladen. Alle Gäste waren schon da, nur Leiter Z noch nicht. Er hatte seine Bahn verpasst und kam ganz außer Atem mit hochrotem Kopf in der 4. Etage an die Tür. Und als die Mitarbeiterin B die Tür öffnete, da sagte sie, schön, dass du da bist. Sowas kann einem schon mal passieren. Oh, Leiter Z war sehr erleichtert über dieses milde Urteil und die Reaktion. Und er ärgerte sich auch längere Zeit nicht mehr über ihre Unpünktlichkeit. Aber irgendwann halt das nicht mehr und der Ärger war wieder da. Denn Relativieren anderer Fehler gelingt meistens nur, wenn unsere Selbstgerechtigkeit gerade einen frischen Knacks bekommen hat. Aber der heilt meistens schnell und dann sind wir wieder im Recht. Kann ich das, Splitter und Balken, kann ich das, die Fehler des anderen, die völlig offensichtlich sind, in Relation setzen zu eigenen Schwächen und Fehlern? Wer das lernt, ist eher bereit zu vergeben. Ja, tatsächlich, relativieren heißt nicht, das war nicht schlimm, was er getan hat, oder es war richtig sogar. Nein, in Relation setzen bedeutet in ein Verhältnis setzen. Und wenn beide am Konflikt beteiligt sind, sogar mal den eigenen Anteil anschauen und nicht nur den des anderen. Denn wir blasen den Anteil des anderen auf und reden den eigenen klein. Es wäre entspannter, es anders zu machen. Drittens, heile Beziehung fördert, wenn ich diese beiden Schritte nicht gehen kann. Wer sich schwer verletzt fühlt, den stehen auf diese ersten beiden Wege, nämlich verstehen wollen und relativieren, gar nicht innerlich zur Verfügung. Zu heftig sind die Gefühle, die hochkochen. Und es gibt auch viele Menschen, die einem in so einer Phase sehr viel Aufmerksamkeit schenken, wenn man erzählt, was einem da geschehen ist. Und sogar fromme Wärme, die vielleicht für einen beten und diesen Konflikt auch warm halten. Also Christen können verhindern, dass Vergebung geschieht, weil ich nicht vergeben will und nicht verstehen will. Also wenn man so aufgeregt und aufgewühlt ist und nicht mehr schlafen kann und das Kopfkino immer weitergeht, was könnte einem helfen? Ein Weg der Bibel ist, den Ärger und die Klage, die Anklage endgültig an Gott zu delegieren. Das ist ein Riesenvertrauensschritt, der aber befreit. Ich verzichte darauf, mich zu rächen. Ich verzichte darauf, Recht zu bekommen. Ich verzichte darauf, es immer weiter zu erzählen und wieder mit Leuten zu besprechen, die nicht Teil der Lösung und Teil des Problems sind. Ich gebe meine schlaflosen Nächte auf, meine Hassgedanken und meine Grübeleien, die will ich ja nicht mehr haben, sondern ich lasse den anderen frei und mich damit auch. Und jetzt kann ich meine Energien für viel bessere Dinge verwenden. Eine geistliche Blockade löst sich auf einmal, wenn ich meinen Zorn an Gott delegiere. Und oft löst sich dann auch eine menschliche Blockade. Auf einmal kann ich auch gute Seiten am anderen sehen, die vorher völlig verborgen waren. Verstehen wollen, relativieren, delegieren. Welcher Schritt kommt für dich in Frage in einem Konflikt, den du vor Augen hast? Oder vielleicht einfach nur, dass du dir bewusst machst, der andere gehört auch zu demselben Körper. Denn Paulus sagt hier, ihr seid der Leib Christi, ihr seid der Körper und jeder einzelne von euch ist ein Teil davon. Heile Beziehung zu meiner Gemeinde, wie wäre das, wenn du sagen kannst, das ist meine Gemeinde, ich gehöre zu ihr, weil ich zu Jesus gehöre. Nicht, weil der Baukörper so schön ist, nicht, weil die Website so toll ist, nicht, weil die Angebote so attraktiv sind, nicht, weil die Pastoren die besten sind. Das kann auch alles ganz schlecht sein. Es könnte trotzdem sein, dass du sagst, das ist meine Gemeinde, weil Gott sie liebt. Hier lerne ich nämlich, zu einem Körper zu gehören und verbunden zu sein. Hier lerne ich, Brücken zu bauen. Und je kleiner meine Gemeinde wird, umso weniger lerne ich das. Wenn ich am Ende eine Hausgemeinde gründe mit zwei Leuten, habe ich nur noch einen, zu dem ich eine Brücke bauen muss. Und am Ende bin ich ganz alleine, muss ich nur noch zu mir selber Brücken bauen. Auf den Namen Jesu habe ich mich taufen lassen. Und seitdem gehöre ich zu Jesus und zu seiner Gemeinde. Meine Gemeinde verkörpert Jesus. Mit anderen lerne ich jetzt mein Leid und meine Freude zu teilen, das anderen mitzuteilen, nicht zu warten, dass sie es erfahren, weil ich muss es ihnen teilen. Und ich lerne mit anderen mitzuleiden und mich mitfreuen. Ich werte mich nicht ab und ich werte mich nicht auf. Ich werte die anderen nicht ab, ich werte die anderen nicht auf. Wir üben Wege der Vergebung. Und so wirken wir zusammen, wie Glieder an einem Körper, ganz unterschiedlich. Aber miteinander verbunden, geliebt von Gott, mit dir für Menschen. So malt Paulus Gemeinde vor Augen, in Korinth und vielleicht auch in Hannover.
Amen.